From the conference center at Temple
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur fünften und letzten Versammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße und unseren Segen den Mitgliedern der Kirche und den zahlreichen Freunden überall, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Meg Wilberg und Ryan Murphy mit Linda Getz und Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor singt jetzt I saw a mighty angel fly. Das Anfangsgebet spricht dann Elder José A. Teixeira von den 70ern. Danach singt der Chor, ich möchte so sein wie Jesus.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir danken dir, Vater, für die große Segnung der Generalkonferenz, für die Mitglieder der Kirche und unsere Freunde überall in der Welt, dass wir die heilende Kraft der Stimme deiner Propheten erfahren können. Wir danken dir für die Missionare, Vater, überall in der Welt und bitten dich, uns zu segnen, dass wir mehr Nächstenliebe erfahren können und unseren Glauben erneuern und stärken können, dass wir nach Gelegenheiten trachten, anderen zu dienen und mit ihnen das Evangelium zu teilen. Wir bitten dich, lieber Vater, unseren lieben Propheten zu segnen, Präsident Thomas S. Monson. Segne seine Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Wir beten gemeinsam und danken dir von ganzem Herzen für all die Segnungen, die wir haben. Und tun dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Our first speaker this afternoon.
Der erste Sprecher an diesem Nachmittag ist Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgt Elder D. Todd Christofferson, ebenfalls vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach Elder Christoffersons Worten hören wir von Elder Carl B. Pratt von den 70ern.
That beautiful message by this magnificent choir.
Die Worte, die der Chor gesungen hat, beschreiben, glaube ich, für viele von uns, was das Leben vorgibt. Ich möchte wie Jesus sein. Am 16. Juli 1953 knieten meine liebe Jeanine und ich als junges Paar an einem Altar im Mentor-Utah-Tempel. Präsident Louis A. Anderson übte die Siegelungsvollmacht aus und erklärte uns zu Mann und Frau. Getraut für Zeit und alle Ewigkeit. Ich kann den Frieden und die innere Ruhe nicht beschreiben, die mir das Bewusstsein verschafft, dass ich, wenn ich weiterhin würdig lebe, mit meiner lieben Jeanine und unseren Kindern für immer zusammen sein kann, weil diese heilige Handlung mit der rechten Priestertumsvollmacht im Haus des Herrn vollzogen wurde. Unsere sieben Kinder sind dank der heiligen Handlungen des Tempels an uns gebunden. Meine liebe Frau Jeanine und zwei unserer Kinder sind bereits jenseits des Schleiers. Dies ist ein starker Antrieb für jedes verbliebene Mitglied unserer Familie, so zu leben, dass wir gemeinsam all die ewigen Segnungen empfangen werden, die im Tempel verheißen werden. Zwei unverzichtbare Säulen, auf denen Gottes Plan des Glücklichseins ruht, sind die Ehe und die Familie. Ihr hoher Stellenwert wird daran deutlich, dass der Satan sich unerbittlich bemüht, die Familie zu spalten und die Bedeutung der heiligen Handlungen des Tempels zu untergraben, die eine Familie für die Ewigkeit aneinander binden. Die Siegelung im Tempel gewinnt mit zunehmender Lebenserfahrung an Bedeutung. Sie hilft ihnen, einander immer näher zu kommen und größere Freude und Erfüllung im Erdenleben zu finden. Einmal lernte ich etwas Wichtiges von meiner Frau. Ich war beruflich sehr viel unterwegs. Diesmal war ich fast zwei Wochen weg gewesen und kam an einem Samstagmorgen nach Hause. Ich hatte 4 Stunden Zeit, bevor ich zu einer weiteren Versammlung musste. Ich bemerkte, dass unsere kleine Waschmaschine kaputt gegangen war und meine Frau die Kleidung von Hand wusch. Da machte ich mich daran, die Maschine zu reparieren. Jeanine kam zu mir und fragte, Rich, was machst du denn da? Ich erwiderte, ich repariere die Waschmaschine, damit du nicht alles von Hand waschen musst. Sie meinte, nein, spiel lieber mit den Kindern. Ich sagte, ich kann jederzeit mit ihnen spielen, jetzt möchte ich dir helfen. Darauf sagte sie, Richard, bitte spiel mit den Kindern. Sie brachte das sehr entschieden vor und so gehorchte ich. Meine Kinder und ich hatten unglaublich viel Spaß. Wir spielten Fangen und tollten im Herbstlaub herum. Später besuchte ich die Versammlung. Vermutlich hätte ich das Ganze vergessen, wenn es nicht darum gegangen wäre, dass meine Frau mir etwas beibringen wollte. Am nächsten Morgen wurde ich um 4 Uhr früh geweckt, als sich zwei kleine Arme um meinen Hals schlangen, mir jemand einen Kuss auf die Wange drückte und mir etwas zuflüsterte, was ich niemals vergessen werde. Papa, ich hab dich lieb. Du bist mein bester Freund. Wenn Sie in Ihrer Familie solche Momente erleben, erleben Sie eine der himmlischsten Freuden im Leben. Allen jungen Männern im entsprechenden Alter, die nicht verheiratet sind, sage ich, verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Müßiggang. Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand und konzentrieren Sie sich darauf zu heiraten. Lassen Sie sich nicht einfach durch diesen Lebensabschnitt treiben. Junge Männer, erfüllen Sie würdig eine Mission. Machen Sie es danach zu Ihrer obersten Priorität, eine würdige Partnerin für die Ewigkeit zu finden. Wenn Sie merken, dass Sie sich für eine junge Frau interessieren, zeigen Sie ihr, dass Sie jemand Besonderes sind. und sie es sicher interessant fände, sie näher kennenzulernen. Unternehmen Sie etwas mit ihr, was wirklich sinnvoll ist. Legen Sie etwas Einfallsreichtum an den Tag. Wenn Sie eine wunderbare Frau haben möchten, muss diese Frau Sie als einen wunderbaren Mann und annehmbaren Ehemann wahrnehmen. Wenn Sie jemanden gefunden haben, kann Ihre Beziehung und Ehe außergewöhnlich schön sein. Und Sie werden, ewig gesehen, sehr glücklich, wenn Sie würdig bleiben, innerhalb der Grenzen, die der Herr festgelegt hat. Die Verheirateten, frage ich, sind Sie Ihrem Ehepartner sowohl in Gedanken als auch körperlich treu? Sind Sie Ihrem Ehebund treu, indem Sie niemals mit einem anderen Menschen eine Unterhaltung führen, die Ihr Ehepartner lieber nicht mit anhören sollte? Sind Sie freundlich zu Ihrem Ehepartner und zu den Kindern und unterstützen Sie sie? Brüder, übernehmen Sie die Führung bei Familienaktivitäten wie dem Schriftstudium, dem Familiengebet und dem Familienabend? Oder muss Ihre Frau die Lücke füllen, die Ihr Mangel an Aufmerksamkeit zu Hause reißt? Sagen Sie Ihrer Frau häufig, wie sehr Sie sie lieben? Das wird Sie sehr glücklich machen. Manchmal erklärt mir ein Mann, wenn ich das sage, ach, das weiß sie doch. Sie müssen es ihr aber sagen. Eine Frau entwickelt sich durch diese stete Zusicherung. Es hilft ihr sehr. Danken Sie Ihrer Frau für alles, was sie für Sie tut. Bringen Sie Ihre Liebe und Dankbarkeit oft zum Ausdruck. Das Leben wird dadurch erfüllter, schöner und bedeutungsvoller. Enthalten Sie ihr diesen natürlichen Ausdruck Ihrer Liebe nicht vor. Es funktioniert noch viel besser, wenn Sie sie fest umarmen und es ihr dabei sagen. Ich habe von meiner Frau gelernt, wie wichtig es ist, dass man seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Zu Beginn unserer Ehe entdeckte ich oft, wenn ich die Heiligen Schriften bei einer Ansprache aufschlug, zwischen den Seiten einen Zettel mit zärtlichen, aufmunternden Worten von Janine. Manchmal waren sie so liebevoll, dass es mir schwer fiel, weiterzusprechen. Diese tröstlichen und inspirierenden Worte von einer Frau, die mich liebt, waren und bleiben ein kostbarer Schatz. Ich gewöhnte mir an, auch ihr Briefchen zu schreiben, ohne zu ahnen, wie viel ihr das wirklich bedeutete. Ich weiß noch, dass wir in einem Jahr so wenig Geld hatten, dass ich ihr zum Valentinstag nichts schenken konnte. Also beschloss ich, ein Aquarell auf die Kühlschranktür zu malen. Ich gab mein Bestes, aber ich machte einen Fehler. Es war keine Aquarellfarbe, sondern Emailfarbe. Janine ließ aber nie zu, dass ich versuchte, diese nicht lösliche Farbe wieder zu entfernen. Ich weiß noch, dass ich einmal auf die winzigen Papierkreise aus einem Locher die Zahlen 1 bis 100 schrieb. Dann drehte ich alle Kreise um und schrieb Janine eine Botschaft, ein Wort auf jeden Kreis. Ich sammelte alle auf und steckte sie in einen Umschlag. Ich war sicher, sie würde sich köstlich amüsieren. Nachdem meine Frau verstorben war, entdeckte ich in ihren persönlichen Sachen, wie dankbar sie für diese einfachen Botschaften war, die wir einander geschrieben hatten. Ich stellte fest, dass sie jeden der Papierkreise sorgfältig auf ein Blatt Papier geklebt hatte. Sie bewahrte meine Briefchen nicht nur auf, sondern schützte sie sogar durch Plastikhüllen, als seien es kostbare Schätze. Nur einen Zettel hatte sie nicht bei den anderen aufbewahrt. Er steckt noch immer hinter der Glasscheibe unserer Küchenuhr. Dort steht: Janine, es ist an der Zeit, dir zu sagen, dass ich dich liebe. Er bleibt dort und erinnert mich an diese einzigartige Tochter des himmlischen Vaters. Wenn ich an unser gemeinsames Leben zurückdenke, wird mir bewusst, wie gesegnet wir waren. Wir hatten zu Hause keinen Streit, zwischen uns fielen keine unfreundlichen Worte. Nun ist mir klar, dass wir das ihr zu verdanken hatten. Es lag daran, dass sie bereit war, zu vergeben, von sich zu geben und nie an sich selbst zu denken. Später in unserer Ehe versuchte ich, ihrem Beispiel nachzueifern. Ich empfehle Ihnen, sich als Mann und Frau ebenso zu verhalten. Reine Liebe ist eine unvergleichliche, höchst wirksame Macht zum Guten. rechtschaffene Liebe bildet die Grundlage einer guten Ehe. Sie bereitet den Weg dafür, dass die Kinder zufrieden sind und sich gut entwickeln. Wer könnte je richtig ermessen, welch guten Einfluss die Liebe einer Mutter hat? Welche bleibenden Früchte entstehen aus dem Samen der Wahrheit, den eine Mutter einem vertrauensvollen Kind sorgsam in Herz und Sinn pflanzt, auf fruchtbaren Boden und liebevoll nährt? Als Mutter haben Sie eine von Gott gegebene natürliche Begabung, die besonderen Talente und einzigartigen Fähigkeiten Ihres Kindes zu erkennen. Gemeinsam mit Ihrem Mann können Sie diese Eigenschaften fördern, stärken und zum Erblühen bringen. Es lohnt sich, verheiratet zu sein. Die Ehe ist etwas Wunderbares. Mit der Zeit fängt man an, ähnlich zu denken und gleiche Ideen und Eindrücke zu haben. In manchen Zeiten ist man außerordentlich glücklich, in anderen wird man geprüft und leidet. Aber der Herr führt sie gemeinsam durch all diese Erfahrungen, die zu ihrer Entwicklung beitragen. Eines Nachts wachte unser kleiner Sohn Richard, der herzkrank war, auf und weinte. Wir beide hörten es. Normalerweise stand meine Frau immer auf, wenn eines unserer Kinder weinte. Doch diesmal sagte ich, ich kümmere mich um ihn. Aufgrund seiner Krankheit schlug sein Herz viel zu schnell, wenn er zu weinen anfing. Dann musste er sich erbrechen und das Bettzeug wurde schmutzig. In dieser Nacht nahm ich ihn fest in die Arme, damit sein Herz ruhiger schlug und er zu weinen aufhörte. Dann zog ich ihm frische Kleidung an und bezog sein Bett neu. Ich hielt ihn im Arm, bis er einschlief. Damals wusste ich nicht, dass er nur wenige Monate später von uns gehen würde. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn in dieser Nacht in den Armen hielt. Ich erinnere mich genau an den Tag, als er starb. Als Janine und ich vom Krankenhaus heimfuhren, hielten wir am Straßenrand an. Ich hielt sie in den Armen. Wir beide weinten aber. Uns war auch bewusst, dass er jenseits des Schleiers zu uns gehörte, weil wir die Bündnisse im Tempel geschlossen hatten. Das machte es ein bisschen leichter, seinen Tod anzunehmen. Janines Güte hat mich so viel Wertvolles gelehrt. Ich war so unreif, sie hingegen war sehr diszipliniert und sehr geistig gesinnt. Die Ehe ist der ideale Rahmen, um jede Neigung zu Selbstsucht oder Egoismus zu überwinden. Wahrscheinlich ist ein Grund, warum man uns ans Herz legt, früh zu heiraten, der, dass man so vermeidet, schlechte Eigenschaften zu entwickeln, die sich nur schwer ändern lassen. Ich bedauere jeden Mann, der sich noch nicht dazu entschlossen hat, nach einer Partnerin für die Ewigkeit zu suchen, und ich empfinde tiefes Mitgefühl für die Schwestern, die nicht die Gelegenheit hatten zu heiraten. Manche von ihnen sind einsam und fühlen sich unbeachtet. Sie können sich nicht vorstellen, dass es möglich sein soll, mit einer Ehe und Kindern und einer eigenen Familie gesegnet zu werden. Für den Herrn jedoch ist alles möglich. Und er erfüllt die Verheißungen, die er durch seine Propheten verkünden lässt. Die Ewigkeit dauert lang. Vertrauen Sie auf diese Verheißungen und leben Sie so, dass Sie ihrer würdig sind, damit der Herr sie nach seinem Zeitplan für Sie verwirklichen kann. Gewiss werden Sie jede verheißene Segnung empfangen, derer Sie würdig sind. Verzeihen Sie mir, dass ich so viel von meiner lieben Frau Janine gesprochen habe. Aber wir sind eine ewige Familie. Sie war immer fröhlich und glücklich und oftmals gerade deshalb, weil sie anderen diente. Selbst als sie schwer krank wurde, bat sie den Vater im Himmel morgens im Gebet, dass er sie zu jemandem führen möge, dem sie helfen konnte. Dieses aufrichtige Gebet wurde immer wieder erhört. Sie erleichterte vielen die Last und machte ihnen das Leben schöner. Sie wurde unablässig dafür gesegnet, dass sie ein Werkzeug des Herrn war. Ich weiß, was es heißt, eine Tochter des himmlischen Vaters zu lieben, die mit Anmut und Hingabe gelebt und ihren Glanz als rechtschaffene Frau voll und ganz zur Geltung gebracht hat. Wenn ich sie einmal auf der anderen Seite des Schleiers wiedersehe, werden wir sicher erkennen, dass wir einander sogar noch mehr lieben. Wir werden noch dankbarer füreinander sein, nachdem wir so lange durch den Schleier getrennt waren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Heavenly Father is a God.
Unser Vater im Himmel ist ein Gott mit hohen Erwartungen. Seine Erwartungen an uns werden von seinem Sohn Jesus Christus so ausgedrückt. Ich möchte, dass ihr vollkommen seid, so wie ich oder euer Vater, der im Himmel ist, vollkommen ist. Gott beabsichtigt, uns zu heiligen, damit wir in einer celestialen Ehrlichkeit leben und in seiner Gegenwart wohnen können. Er weiß, was erforderlich ist und hat daher durch seine Gebote und Bündnisse die Gabe des Heiligen Geistes und vor allem durch das Sühnopfer und die Auferstehung seines geliebten Sohnes den Weg dafür bereitet, dass uns diese Wandlung möglich ist. Bei all dem ist Gottes Absicht, dass wir, seine Kinder, einmal vollkommene Freude erfahren, ewiglich bei ihm sein und so werden können, wie er ist. Vor einigen Jahren erklärte Elder Dallin H. Oaks, das letzte Gericht ist nicht nur eine Bewertung all unserer guten und bösen Taten, all dessen, was wir getan haben, das schließliche Resultat unserer Taten und Gedanken, was wir geworden sind, wird anerkannt. Es genügt nicht, alles nur pro forma zu tun. Die Gebote, Verordnungen und Bündnisse des Evangeliums sind keine Liste von Beträgen, die in irgendein himmlisches Konto eingezahlt werden müssen. Das Evangelium Jesu Christi ist ein Plan, der uns zeigt, wie wir das werden können, was der himmlische Vater für uns vorgesehen hat. Ende des Zitats. Ein Großteil der heutigen Christenheit erkennt leider nicht an, dass Gott an diejenigen, die an ihn glauben, auch Anforderungen stellt. Man sieht ihn eher als Hausdiener, der einem gibt, was man braucht, wenn er gerufen wird. Oder als Therapeuten, der den Menschen helfen soll, eine gute Meinung von sich zu haben. Diese religiöse Anschauung erhebt nicht den Anspruch, das Leben zu verändern. Im Gegensatz dazu, erläutert ein Autor, fordert der Gott, der sowohl in den hebräischen als auch in den christlichen Schriften dargestellt wird, nicht nur Hingabe, sondern unser ganzes Leben. Der Gott der Bibel beschäftigt sich mit Leben und Tod, nicht mit Nettigkeiten und erwartet aufopfernde Liebe, keinen schwachen Egalismus. Zitat Ende. Ich möchte über eine bestimmte Einstellung und Gewohnheit sprechen, die wir uns zu eigen machen müssen, wenn wir die hohen Erwartungen unseres Vaters im Himmel erfüllen wollen, nämlich Zurechtweisung bereitwillig anzunehmen und sie sogar anzustreben. Zurechtweisung ist unumgänglich, wenn wir unser Leben damit in Einklang bringen wollen, zum vollkommenen Menschen zu werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darzustellen. Paulus sagte darüber, dass Gott uns zurechtweist oder züchtigt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Obwohl es häufig schwierig ist, dies auszuhalten, sollten wir uns doch darüber freuen, dass Gott der Ansicht ist, dass wir die Zeit und die Mühe wert sind, die er dafür aufbringt. Es gibt mindestens drei Gründe dafür, warum Gott uns züchtigt. Um uns davon zu überzeugen, dass wir umkehren müssen, um uns zu läutern und zu heiligen und um uns zuweilen auf einen Weg zu lenken, der, wie Gott weiß, der bessere ist. Betrachten wir zunächst die Umkehr. Die notwendige Voraussetzung dafür, dass uns vergeben wird und wir reingemacht werden. Der Herr hat verkündet, wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Außerdem sagte er, und mein Volk muss notwendigerweise gezüchtigt werden, bis es gehorsam lernt, wenn es sein muss, durch das, was es leidet. In einer neuzeitlichen Offenbarung gebot der Herr vier der führenden Brüder der Kirche umzukehren, wie er es vielen von uns gebieten könnte, weil sie ihre Kinder nicht ausreichend gemäß den Geboten gelehrt hatten und weil sie zu Hause nicht eifriger und besorgter waren. Jareds Bruder im Buch Mormon kehrte um, als der Herr in einer Wolke stand und für den Zeitraum von 3 Stunden mit ihm sprach und ihn züchtigte, weil er nicht daran gedacht hatte, den Namen des Herrn anzurufen. Weil er so willig auf diesen strengen Tadel reagierte, durfte Jareds Bruder später den Erlöser noch vor dessen Erdenleben sehen und wurde von ihm unterwiesen. Die Frucht von Gottes Züchtigung ist Umkehr, die zu Rechtschaffenheit führt. Zusätzlich dazu, dass wir zur Umkehr angespornt werden, kann die Erfahrung, Züchtigung zu ertragen, uns läutern und uns für größere geistige Segnungen bereit machen. Der Herr sagt, mein Volk muss in allem geprüft werden, damit es vorbereitet sei, die Herrlichkeit zu empfangen, die ich für es habe, nämlich die Herrlichkeit Zions. Und wer Züchtigung nicht ertragen will, der ist meines Reiches nicht wert. An anderer Stelle erklärt er, denn alle diejenigen, die Züchtigung nicht ertragen wollen, sondern mich leugnen, können nicht geheiligt werden. So wie Elder Johnson heute Morgen gesagt hat, müssen wir darauf achten, was uns hilft, voranzuschreiten. Almas Anhänger richteten in Helam eine Zionsgemeinschaft auf, gerieten dann aber in Knechtschaft. Sie verdienten ihr Leid nicht, ganz im Gegenteil. In der Schrift heißt es, dennoch hält es der Herr für richtig, sein Volk zu züchtigen. Ja, er prüft ihre Geduld und ihren Glauben. Dennoch, wer auch immer sein Vertrauen in ihn setzt, der wird am letzten Tag emporgehoben werden. Ja, und so war es mit diesem Volk. Der Herr stärkte sie und erleichterte ihnen die Last, bis sie sie kaum noch auf ihrem Rücken spüren konnten. Und zu gegebener Zeit befreite er sie. Ihr Glaube wurde durch diese Erfahrung unermesslich gestärkt. Und von da war ihre Verbindung zum Herrn besonders tief. Gott nutzt eine weitere Form der Züchtigung oder Zurechtweisung, um uns in eine Zukunft zu führen, die wir uns nicht oder noch nicht vorstellen können, die aber, wie er weiß, der bessere Weg für uns ist. Elder Hubie Brown, der einmal dem Rat der 12 Apostel angehörte und Ratgeber in der ersten Präsidentschaft war, berichtete von einem persönlichen Erlebnis. Er erzählte, dass er viele Jahre zuvor eine heruntergewirtschaftete Farm in Kanada gekauft hatte. Als er daran ging, alles aufzuräumen und in Ordnung zu bringen, entdeckte er einen Johannisbeerstrauch, der über 2 Meter hoch war und keine Beeren trug. Also beschnitt er ihn kräftig und ließ nur ein paar Stümpfe zurück. Dann sah er einen Tropfen wie eine Träne oben auf jedem Stumpf, als würde der Johannisbeerstrauch weinen. Ihm war, als ob der Strauch sagte, »Wie konntest du mir das nur antun? Ich war doch schon so groß, und jetzt hast du mich ganz zurückgeschnitten. Alle Pflanzen hier im Garten werden auf mich herabblicken. Wie konntest du mir das bloß antun? Ich habe immer geglaubt, du wärest hier der Gärtner.« Elder Brown antwortete, »Schau mal, kleiner Johannisbeerstrauch, ich bin hier der Gärtner und ich weiß, was aus dir werden soll. Du sollst kein Obstbaum oder Schattenspender werden. Du sollst ein Johannisbeerstrauch sein. Und eines Tages, wenn du reich mit Beeren beladen bist, wirst du zu mir sagen, danke, Gärtner, dass du mich so sehr liebst, dass du mich zurechtgestutzt hast.« Jahre später war Elder Brown Stabsoffizier in der kanadischen Armee und in England stationiert. Als ein ranghöherer Offizier im Kampf gefallen war, stand für Elder Brown eine Beförderung zum General an und er wurde nach London bestellt. Aber obwohl Elder Brown alle Voraussetzungen für die Beförderung erfüllte, wurde sie ihm verwehrt, weil er Mormone war. Der kommandierende General sagte im Wesentlichen, Sie haben die Beförderung zwar verdient, aber ich kann sie nicht befördern. Worauf Elder Brown 10 Jahre lang gehofft, wofür er gebetet und worauf er sich vorbereitet hatte, zerrann ihm wegen dieser offenen Diskriminierung in einem Augenblick. Elder Brown erzählt weiter, ich stieg in den Zug und fuhr zurück, verzweifelt und verbittert. Als ich in meinem Zelt anlangte, warf ich die Mütze auf mein Bett und schüttelte die geballten Fäuste gegen den Himmel. Ich rief, wie konnte es mir das nur antun, Gott? Für meine Qualifikation habe ich alles getan, was ich nur konnte. Was immer ich tun konnte, habe ich getan. Wie konntest du mir das nur antun? Ich war völlig verbittert. Und dann vernahm ich eine Stimme, die ich kannte, denn es war meine eigene Stimme, die sagte, ich bin hier der Gärtner und ich weiß, was aus dir werden soll. Und da wich die Bitterkeit aus meiner Seele. Ich fiel vor dem Feldbett auf die Knie und bat Gott, mir die Undankbarkeit zu vergeben. Und nun nach beinahe 50 Jahren blicke ich zu Gott auf und sage, danke, Gärtner, dass du mich zurechtgestutzt hast. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du mir sogar wehgetan hast. Gott wusste, was Hubie Brown werden sollte und was dafür zu geschehen hatte, und er lenkte ihn in eine andere Richtung, um ihn auf das heilige Apostelamt vorzubereiten. Wenn wir ernsthaft den Wunsch haben und uns darum bemühen, die hohen Erwartungen unseres Vaters im Himmel zu erfüllen, wird er sicherstellen, dass wir all die Hilfe erhalten, die wir brauchen, sei es Trost, Stärke oder Züchtigung. Wenn wir uns dafür öffnen, erhalten wir die notwendige Zurechtweisung in unterschiedlicher Form und aus unterschiedlichen Quellen. Wir werden vielleicht zurechtgewiesen, wenn wir beten und Gott sich uns im Verstand und im Herzen durch den Heiligen Geist kundtut. Oder es geschieht dadurch, dass wir ein Nein als Antwort auf unsere Gebete erhalten. Wir können auch gezüchtigt werden, wenn wir uns in die Heiligen Schriften vertiefen und unsere Unzulänglichkeiten, unseren Ungehorsam oder an das entwenden, was wir schlicht vernachlässigt haben. Auch andere Menschen könnten uns zurechtweisen, insbesondere diejenigen, die von Gott inspiriert werden, zu unserem Glück beizutragen. Apostel, Propheten, Patriarchen, Bischöfe und andere haben vor all das heute in der Kirche die Aufgabe, die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. Vielleicht haben Sie etwas, was auf dieser Konferenz gesagt wurde, als Aufruf zur Umkehr oder zur Veränderung empfunden. Und wenn Sie dem Beachtung schenken, gelangen Sie auf eine höhere Ebene. Wir als Mitglieder der Kirche können einander helfen. Das ist ein Hauptgrund, warum der Erretter eine Kirche errichtet hat. Selbst wenn wir auf böswillige Kritik von Menschen stoßen, die wenig Achtung oder Zuneigung für uns übrig haben, kann uns das helfen, mit genügend Sanftmut alles abzuwägen und das herauszufiltern, was uns nützen könnte. Auch vom Ehepartner kann man hoffentlich sanft verbessert werden. Elder Richard G. Scott hat gerade eben darüber gesprochen, dass ihm seine Frau Janine ganz am Anfang ihrer Ehe den Rat gab, er solle seinem Gesprächspartner in die Augen sehen. Du blickst zu Boden, an die Decke, zum Fenster, überall hin, aber du siehst ihm nicht in die Augen. Er nahm sich den sanften Tadel zu Herzen und es gelang ihm dadurch sehr viel besser, andere zu beraten und mit ihnen zu arbeiten. Als jemand, der unter der Leitung des Missionspräsidenten Scott als Vollzeitmissionar arbeitete, kann ich bestätigen, dass er einem bei einem Gespräch direkt in die Augen sieht. Außerdem kann ich sagen, dass dieser Blick sehr durchdringend sein kann, wenn man Zurechtweisung nötig hat. Eltern können und müssen zurechtweisen, mitunter auch strafen. Wenn ihre Kinder nicht der Gnade des gnadenlosen Widersachers und seiner Unterstützer überlassen werden sollen. Präsident Boyd K. Packer hat einmal gesagt, wenn man in der Lage wäre, jemanden zurechtzuweisen, dies aber unterließe, denke man eigentlich nur an sich selbst. Denken Sie daran, dass ein Tadel zur rechten Zeit erfolgen soll, mit aller Deutlichkeit oder Klarheit, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt, um danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe zu erweisen, damit er nicht meint, du seist sein Feind. Denken Sie daran, wenn wir uns gegen Zurechtweisung sträuben, könnte es sein, dass andere den Versuch aufgeben, obwohl sie uns lieb haben. Wenn wir auf die Züchtigung eines liebevollen Gottes wiederholt nicht reagieren, wird auch er damit aufhören. Er hat gesagt, mein Geist wird sich nicht immer mit den Menschen abmühen. Mit der Zeit sollte Züchtigung vor allem aus uns selbst kommen. Wir sollten uns selbst auf den richtigen Weg bringen. Unser lieber verstorbener Amtsbruder, Elder Joseph B. Worthlin, wurde unter anderem deshalb zu einem so reinen und demütigen Jünger, weil er bei jedem Auftrag und jeder Aufgabe auswertete, wie er sie ausgeführt hatte. In seinem Bestreben, Gott zu gefallen, wollte er herausfinden, was er hätte besser machen können. Und dann setzte er das, was er daraus lernte, gewissenhaft in die Tat um. Wir alle können Gottes hohen Erwartungen gerecht werden, wie groß oder klein unsere Fähigkeiten und Talente auch sein mögen. Moroni versichert, wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt, dann ist die Gnade Christi ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Durch unsere eifrigen, unablässigen Bemühungen empfangen wir diese befähigende Gnade, und zu diesen Bemühungen gehört gewiss auch, dass wir uns Gottes züchtigender Hand fügen und aufrichtig und bedingungslos Umkehr üben. Lassen Sie uns darum beten, dass Gott uns in seiner Liebe zurechtweist. Möge Gott Sie in Ihrem Bestreben, seinen hohen Erwartungen zu erfüllen, unterstützen und Ihnen eine Fülle des Glücks und des Friedens gewähren, die naturgemäß darauf folgen. Ich weiß, dass Sie und ich mit Gott und Christus eins werden können. Von unserem Vater im Himmel und seinem geliebten Sohn und der Freude, die uns durch Sie möglich ist, gebe ich demütig und zuversichtlich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin dankbar für meine rechtschaffenen Vorfahren, die ihre Kinder zu Hause im Evangelium unterwiesen haben, lange bevor der Familienabend offiziell eingeführt wurde. Meine Großeltern mütterlicherseits waren Ida Jesperson und John A. Wetton. Sie wohnten in dem kleinen Ort Colonia Juarez im Bundesstaat Chihuahua in Mexiko. Ihre Kinder lernten durch die Grundsätze, die ihre Eltern vermittelten und indem sie deren Beispiel folgten. In den frühen 20er Jahren war das Leben in Mexiko schwer. Die blutige Revolution war seit kurzem zu Ende. Nur wenig Geld war im Umlauf, überwiegend Silbermünzen. Man machte Geschäfte oft, indem man Waren und Dienstleistungen tauschte. Am Ende des Sommers kam mein Großvater John eines Tages nach Hause, nachdem er ein paar Rinder getauscht und als Gegenleistung 100 Pesos in Silbermünzen erhalten hatte. Er gab Ida das Geld und beauftragte sie, damit die anstehenden Kosten für den Schulbedarf der Kinder zu bezahlen. Ida war dankbar für das Geld, aber sie erinnerte John daran, dass sie den ganzen Sommer über noch keinen Zehnten gezahlt hatten. Sie hatten kein Bargeld eingenommen. Ida gab jedoch zu bedenken, dass die Tiere sie mit Fleisch, Eiern und Milch versorgt hatten. Ihr Garten hatte reichlich Obst und Gemüse hervorgebracht und sie hatten auch weitere Güter eingetauscht, jedoch nicht für Bargeld. Ida schlug vor, das Geld dem Bischof zu geben, um ihren Zehnten zu begleichen. John war etwas enttäuscht, weil sie mit dem Geld einen Großteil der Schulkosten ihrer Kinder hätten decken können. Aber er stimmte bereitwillig zu, den Zehnten zu zahlen. Er trug den schweren Geldsack ins Zehntenbüro und beglich beim Bischof den Zehnten. Kurze Zeit später erfuhr er, dass ein reicher Geschäftsmann aus den Vereinigten Staaten namens Mr. Hort in den kommenden Wochen mit einigen Männern eintreffen und ein paar Tage in den Bergen jagen und fischen gehen würde. Großvater John traf am Bahnhof in der Nähe von Colonia Juarez auf die Gruppe Männer. Er hatte eine Reihe gesattelter Pferde und die nötigen Packtiere dabei, um das Gepäck und die Lagerausrüstung der Männer in die Berge zu transportieren. Er verbrachte die folgenden Woche damit, die Männer zu führen und kümmerte sich um ihr Lager und die Tiere. Am Ende der Woche kehrten die Männer zum Bahnhof zurück, um die Rückreise in die Staaten anzutreten. John wurde für seine Arbeit bezahlt und erhielt einen Sack Silbermünzen, um damit alle weiteren Ausgaben zu begleichen. Nachdem John alle Helfer bezahlt hatte, gab er den Restbetrag an Mr. Hort zurück. Dieser war überrascht, weil er nicht erwartet hatte, dass Geld übrig bleiben würde. Er fragte John aus, um sicherzustellen, dass alle Kosten gedeckt waren, und John versicherte ihm, alle Ausgaben für die Unternehmung seien beglichen und dies sei der Überschuss. Der Zug pfiff. Mr. Hort wandte sich ab, drehte sich dann noch einmal um und warf den schweren Sack mit den Münzen John zu. Hier, nehmen Sie das für Ihre Jungs mit nach Hause. John fing den Geldsack und kehrte nach Colonia Juarez zurück. Als die Familie abends nach dem Essen zusammenkam, um Geschichten von der Reise zu hören, fiel John der Geldsack wieder ein. Er brachte ihn herein und legte ihn auf den Tisch. John erklärte, er wisse nicht, wie viel Geld sich darin befinde, daher leerten sie den Sack auf dem Tisch aus. Er war ein ganzer Berg Münzen und als sie sie zählten, stellten sie fest, dass es genau 100 Silberpesos waren. Natürlich betrachtete man es als großen Segen, dass Mr. Hort sich entschlossen hatte, diese Reise zu unternehmen. John und seine Söhne hatten einen guten Lohn erhalten. Aber die 100 zusätzlichen Pesos erinnerten sie selbst an denselben Betrag, den sie eine Woche zuvor als Zehnten gezahlt hatten. Für manche mag das ein interessanter Zufall sein. aber für die Familie Wetton war es ein ganz klares Zeichen vom Herrn, dass er sich seiner Verheißungen an diejenigen erinnert, die treu ihren Zehnten zahlen. Als Kind fand ich diese Geschichte toll, weil es ja darum ging, dass Leute in die Berge ritten, um dort zu jagen und zu fischen. Ich mochte sie aber auch, weil sie uns lehrt, dass wir gesegnet werden, wenn wir die Gebote halten. Wir können aus dieser Begebenheit einiges über den Zehnten lernen. Zunächst einmal können wir erkennen, dass der Zehnt in diesem Fall nicht abhängig vom Geldeinkommen war. Familie Wetton entschied, mit dem ersten Geldeinkommen den Zehnten zu zahlen, da sie von ihren Tieren und dem ertragreichen Obst- und Gemüsegarten gut hatte leben können. Offensichtlich meinte sie, für ihre Segnungen in der Schuld des Herrn zu stehen. Das erinnert uns an das, was der Herr andeutete, als er fragte: Darf der Mensch Gott betrügen? Denn ihr betrügt mich. Da fragten die Menschen: Womit betrügen wir dich? Worauf der Herr tadelnd erwidert: Mit den Zehnten und Abgaben. Ja, Brüder und Schwestern, so wie John und Ida Wetton es in diesem Sommer vor vielen Jahrzehnten erkannten, stehen wir alle in der Schuld des Herrn. Setzen wir uns nicht dem Vorwurf aus, dass wir Gott betrügen. Seien wir ehrlich und zahlen wir dem Herrn unsere Schuld. Alles, was er verlangt, sind 10%. Als nächstes fällt mir an der Geschichte auf, dass meine Großeltern den Zehnten zahlten, obwohl die Finanzlage der Familie sehr schwierig war. Sie kannten das Gebot des Herrn, bezogen die Schriften auf sich und befolgten das Gesetz. Das erwartet der Herr von seinem ganzen Volk. Er erwartet, dass wir den Zehnten zahlen, nicht von unserem Überfluss, nicht von dem, was vom Budget übrig bleibt, sondern, wie er in alter Zeit gebot, von den Erstlingen, also von unserem Einkommen, sobald wir es erhalten, sei es wenig oder viel. Der Herr hat geboten: Du sollst es nicht aufschieben, die Erstlingsfrucht darzubringen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am einfachsten ist, treu den Zehnten zu zahlen, wenn ich ihn gleich zahle, nachdem ich mein Einkommen erhalten habe. Ich glaube sogar, dass das der einzige Weg ist. Wir lernen von meinen Großeltern, dass es beim Zehnten nicht wirklich ums Geld geht, sondern um Glauben. Glauben an den Herrn. Er verheißt uns Segnungen, wenn wir seinen Geboten gehorchen. Ohne Frage zeigten John und Ida Wetton großen Glauben, als sie ihren Zehnten zahlten. Zeigen auch wir unseren Glauben an den Herrn, indem wir den Zehnten zahlen. Zahlen wir ihn gleich als erstes und zahlen wir ihn ehrlich. Bringen wir unseren Kindern bei, von ihrem Taschengeld oder anderem Einkommen den Zehnten zu zahlen, und nehmen wir sie zur Zehntenerklärung mit, damit sie unser Beispiel sehen und dass wir den Herrn lieben. Man kann diese Begebenheit mit meinen Großeltern auch falsch interpretieren. Man könnte daraus schließen, dass man, wenn man den Zehnten mit Geld zahlt, vom Herrn stets mit Geld gesegnet wird. Als Kind dachte ich oft so. Inzwischen habe ich erkannt, dass das nicht unbedingt immer so abläuft. Der Herr verheißt denen, die ihren Zehnten zahlen, Segnungen. Er verspricht, die Schleusen des Himmels zu öffnen und Segen im Übermaß auf uns herabzuschütten. Ich bezeuge, dass er seine Verheißungen erfüllt. Wenn wir treu den Zehnten zahlen, wird er uns an dem, was wir zum Leben brauchen, nicht mangeln. Er verspricht uns jedoch keinen Reichtum. Seine größten Segnungen bestehen nicht aus Geld und Banknoten. Er segnet uns mit Weisheit, damit wir mit begrenzten materiellen Mitteln zurechtkommen. Weisheit, durch die wir mit 90% des Einkommens ein besseres Leben führen können als mit 100%. Ich habe begriffen, dass die größten Segnungen des Herrn geistiger Natur sind und oft mit der Familie, mit Freunden und mit dem Evangelium zu tun haben. Oft segnet er uns damit, dass wir den Einfluss und die Führung des Heiligen Geistes besonders gut wahrnehmen können, vor allem, wenn es um eheliche und familiäre Angelegenheiten geht, wie die Erziehung der Kinder. Dieses geistige Feingefühl trägt dazu bei, dass es in der Familie Harmonie und Frieden gibt. Präsident James E. Faust hat darauf hingewiesen, dass das Zehntenzahlen eine ausgezeichnete Versicherung gegen Scheidung sei. Wenn wir den Zehnten zahlen, können wir im Herzen fügsam und demütig werden. Wir entwickeln Dankbarkeit und erkennen die Hand des Herrn in allem an. Wenn wir den Zehnten zahlen, werden wir großzügiger und vergebungsbereiter. Wir haben Mitgefühl und unser Herz ist erfüllt mit der reinen Christusliebe. Wir bemühen uns mehr, andere zu dienen und zu helfen und sind im Herzen gehorsam und fügen uns dem Willen des Herrn. Wer regelmäßig seinen Zehnten zahlt, hat stärkeren Glauben an den Herrn Jesus Christus und entwickelt ein festes und stetes Zeugnis von seinem Evangelium und seiner Kirche. Keine dieser Segnungen hat etwas mit Geld oder materiellen Gütern zu tun, aber es sind zweifellos die größten Segnungen des Herrn. Ich gebe Zeugnis, wenn wir den Zehnten treu zahlen, öffnet der Herr die Schleusen des Himmels und schüttet seine größten Segnungen auf uns herab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir and congregation.
Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Kommt, ihr Kinder Gottes, Nummer 31 im Deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Lynn G. Robbins, Elder Benjamin de Hoyos und Elder C. Scott Groh von den 70ern. Nach ihren Worten spricht Elder Jeffrey R. Holland vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
This is the 181st.
Dies ist die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. To be or not to be.
Sein oder nicht sein ist an und für sich eine sehr gute Frage. Der Erretter stellte sie auf eine weitaus tiefgründigere Weise, wodurch sie für jeden von uns zu einer entscheidenden Glaubensfrage wird. Was für Männer und Frauen sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Um so zu werden, wie er ist, müssen wir auch das tun, was er tat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies ist mein Evangelium, und ihr wisst, was ihr in meiner Kirche tun müsst, denn die Werke, die ihr mich habt tun sehen, die sollt auch ihr tun. Denn siehe, was ihr mich habt tun sehen, ja, das sollt ihr tun. Sein und Tun gehören untrennbar zusammen. Als miteinander verflochtene Lehren bestärken und unterstützen sie einander. Glaube zum Beispiel veranlasst uns zu beten, und das Gebet wiederum stärkt unseren Glauben. Der Erretter prangerte oft diejenigen an, die etwas taten, ohne es zu sein, und bezeichnete sie als Heuchler. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Etwas zu tun, ohne es auch zu sein, ist Heuchelei. Wer vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist, ist ein Heuchler. Umgekehrt ist es ebenso nichtig, etwas zu sein, ohne es jedoch zu tun. So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Etwas zu sein, ohne es zu tun, ist nicht wirklich sein, sondern es ist Selbsttäuschung, da man glaubt, man sei gut, bloß weil die Absichten gut sind. Zu tun, ohne zu sein, Heuchelei, vermittelt anderen ein falsches Bild, während zu sein, ohne zu tun, uns selbst ein falsches Bild vermittelt. Der Erretter züchtigte die Schriftgelehrten und Pharisäer wegen ihrer Heuchelei. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten, etwas, was sie taten, von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Sie waren nicht das, was sie hätten sein sollen. Obwohl er die Wichtigkeit des Tuns erkannte, nannte der Erretter das Sein das Wichtigste. Dass das Sein von größerer Wichtigkeit ist, wird in den folgenden Beispielen deutlich. In die Wasser der Taufe zu steigen, ist etwas, was wir tun. Das Sein, das dem vorausgehen muss, ist der Glaube an Jesus Christus und eine mächtige Herzenswandlung. Am Abendmahl teilzunehmen, ist etwas, was wir tun. Würdig zu sein, am Abendmahl teilzunehmen, ist jedoch bedeutender und viel wichtiger. Viele von uns schreiben Listen, was zu tun ist, die uns daran erinnern sollen, was wir erreichen wollen. Aber wir führen nur selten eine Liste darüber, wie wir sein wollen. Warum? Was zu tun ist, besteht aus Aktivitäten oder Ereignissen, die auf der Liste abgehakt werden können, wenn es getan ist. Zu sein ist jedoch niemals abgeschlossen. Bei dem Sein kann man sich kein Häkchen verdienen. Ich kann meine Frau diesen Freitag zu einem netten Abend ausführen, etwas, was zu tun ist, aber ein guter Ehemann zu sein, ist kein Ereignis. Es muss Teil meines Wesens sein, meines Charakters oder dessen, wer ich bin. Oder wann kann ich als Vater oder Mutter ein Kind auf meiner Liste als getan abhaken? Wir sind nie damit fertig, gute Eltern zu sein. Mit das Wichtigste, was wir als gute Eltern unseren Kindern beibringen können, ist, wie sie dem Erretter ähnlicher sein können. Wie Christus zu sein, kann man nicht sehen, doch es ist die treibende Kraft hinter dem, was wir tun, und das kann man sehen. Wenn Eltern beispielsweise einem Kind helfen, laufen zu lernen, sieht man sie etwas tun, wenn sie ihr Kind stützen und loben. Dieses Tun offenbart die unsichtbare Liebe in ihrem Herzen und den unsichtbaren Glauben und die unsichtbare Hoffnung in die Fähigkeiten ihres Kindes. Tag für Tag strengen sie sich an, was ein Beweis ist für das unsichtbare Vorhandensein ihrer Geduld und ihres Eifers. Da das Sein zum Tun führt und die Motivation hinter dem ist, was wir tun, wird das Verhalten viel wirksamer verbessert, wenn die Erziehung auf das Sein ausgerichtet wird, als wenn man sich auf das Tun konzentriert. Wenn Kinder sich nicht benehmen, weil sie zum Beispiel miteinander streiten, richten unsere Erziehungsmaßnahmen sich oftmals fälschlicherweise darauf, was sie getan haben, oder auf den Streit, den wir mitbekommen haben. Aber das Tun ist nur ein Symptom des unsichtbaren Beweggrunds. Wir könnten uns fragen, welche Eigenschaften, wenn das Kind sie versteht, könnten dieses Verhalten in Zukunft ändern? Geduldig und vergebungsbereit zu sein, wenn man geärgert wird? Liebevoll und ein Friedensstifter zu sein? Die Verantwortung für sein Handeln selbst zu übernehmen und nicht die Schuld auf andere zu schieben? Wie erziehen Eltern ihren Kindern diese Charaktereigenschaften an? Es gibt keine bessere Möglichkeit, unseren Kindern christliche Eigenschaften anzuerziehen und vorzuleben, als durch die Art und Weise, wie wir ihnen Disziplin beibringen. Disziplin hat denselben Wortstamm wie das englische Wort Disciple, das Jünger bedeutet, und setzt von unserer Seite geduldiges Lehren voraus. Wir können und sollen Disziplin so beibringen, wie es in Lehre und Bündnisse 121 steht, nämlich mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis. Diese Eigenschaften gehören dazu, wie Christus zu sein und sollten uns als Eltern und Jünger Christi ausmachen. Durch Disziplin lernt ein Kind, dass alles Konsequenzen hat. In solchen Augenblicken ist es hilfreich, Negatives in Positives umzuwandeln. Wenn ein Kind zugibt, etwas Falsches getan zu haben, loben Sie den Mut, den es aufgebracht hat, das zuzugeben. Das gibt Ihnen und noch wichtiger dem Geist eine Gelegenheit, das Kind zu beeinflussen und zu belehren. Wenn wir ihm durch den Geist die Lehre nahebringen, kann diese mit der Zeit den Charakter ändern. Alma erkannte denselben Grundsatz, denn das Predigen des Wortes führte sehr dazu, dass das Volk das tat, was gerecht war. Ja, es hatte eine mächtigere Wirkung auf den Sinn des Volkes gehabt als das Schwert. Und warum? Weil es mit dem Schwert nur darum ging, falsches Verhalten zu bestrafen, das Tun, während das Predigen des Wortes den Charakter der Menschen änderte, wer sie waren oder wer sie werden konnten. Ein gehorsames Kind verschafft seinen Eltern nur einen Einstiegskurs in Kindererziehung. Wenn sie jedoch mit einem Kind bedacht wurden, das ihre Geduld bis ins Unendliche austestet, werden sie auf diesem Fachgebiet bald zur Kapazität. Anstatt sich zu fragen, was sie im vorirdischen Dasein falsch gemacht haben, um so etwas zu verdienen, können sie das schwierige Kind als Segnung und Chance betrachten, Gott ähnlicher zu werden. Bei welchem Kind werden ihre Geduld, Langmut und anderen christlichen Tugenden wohl am ehesten getestet, erweitert und verfeinert? Könnte es möglich sein, dass sie dieses Kind ebenso dringend brauchen, wie es sie braucht? Wir haben alle den Rat gehört, dass wir die Sünde verurteilen sollen und nicht den Sünder. Wenn unsere Kinder sich schlecht benehmen, müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht sagen, was unsere Kinder glauben ließe, dass sie das sind, was sie fälschlicherweise getan haben. Lassen Sie niemals zu, dass sich Misserfolg oder Fehlverhalten zu einer Identität mit der entsprechenden Etikettierung entwickeln wie dumm, langsam, faul oder ungeschickt. Unsere Kinder sind Gottes Kinder. Das ist ihre wahre Identität und ihr wahres Potenzial. Sein Plan besteht darin, seinen Kindern zu helfen, Fehler zu überwinden und mehr so zu werden, wie er ist. Enttäuschendes Verhalten sollte daher als etwas Vorübergehendes betrachtet werden, nicht als etwas Bleibendes, als eine Handlung, nicht als Identität. Verwirrung bezüglich der Identität können wir auch stiften, indem wir ein Kind fragen, was es einmal sein möchte, wenn es groß ist, als ob der Beruf einen Menschen zu dem mache, der er ist. Weder Beruf noch Besitz sollten die Identität oder das Selbstwertgefühl bestimmen. Der Erretter war ein bescheidener Zimmermann, aber das war kaum prägend für sein Leben. Indem wir einem Kind entdecken helfen, wer es ist, und sein Selbstwertgefühl stärken, können wir seine Leistung und sein Verhalten, also das Tun, in geeigneter Weise loben. Klüger wäre es aber, seinen Charakter und seine Überzeugungen, also wer es ist, in den Mittelpunkt unseres Lobes zu rücken. Bei einer Sportveranstaltung wäre es klug, die Leistung unseres Kindes, das Tun, im Hinblick darauf zu loben, wer es ist, seine Energie, Ausdauer, sein Selbstvertrauen angesichts von Rückschlägen und so weiter. Somit loben wir sowohl das Sein als auch das Tun. Wenn wir Kinder bitten, etwas im Haushalt zu tun, können wir immer Wege finden, sie für das zu loben, was sie sind. Zum Beispiel, es macht mich glücklich, wenn du deine Aufträge gern erfüllst. Wenn ein Kind ein Schulzeugnis erhält, können wir es wegen seiner guten Noten loben. Aber es für seinen Fleiß zu loben, kann von größerem dauerhaften Nutzen sein. Du hast immer deine Hausaufgaben gemacht. Du weißt, wie man schwierige Aufgaben angeht und meistert. Ich bin stolz auf dich. Achten Sie beim Schriftstudium in der Familie auf Charaktereigenschaften, über die Sie etwas gelesen haben, und sprechen Sie darüber. Da christliche Eigenschaften Gaben von Gott sind, die nicht ohne seine Hilfe entwickelt werden können, beten Sie beim Familiengebet dafür. Sprechen Sie am Esstisch immer wieder über Charaktereigenschaften, die Sie am Morgen in den Heiligen Schriften entdeckt haben. Inwiefern wart ihr heute ein guter Freund? Inwiefern wart ihr zuverlässig und ehrlich? In den Heiligen Schriften gibt es unzählige gute Eigenschaften, die gelehrt und gelernt werden müssen. Die wichtigste Methode, das Sein zu lernen, besteht darin, dass man dem Kind die Sorte Vater oder Mutter ist, die der Vater im Himmel uns ist. Er ist der einzig vollkommene Vater, und er hat uns seinen Ratgeber für Eltern mitgegeben, die Heiligen Schriften. Ich habe heute in erster Linie zu Eltern gesprochen, aber diese Grundsätze gelten für jeden. Mögen Ihre Bemühungen, christliche Eigenschaften zu entwickeln, erfolgreich sein, damit Sie das Abbild Christi in Ihren Gesichtsausdruck aufnehmen und seine Charaktereigenschaften in Ihrem Verhalten offenbar werden. Wenn Ihre Kinder und andere Menschen dann Ihre Liebe spüren und Ihr Verhalten sehen, werden sie sich ihm zuwenden. Darum bete ich und das bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass der Heilige Geist mir hilft, meine Botschaft zu überbringen. Wenn ich Konferenzen in Pfählen, Gemeinden und Zweigen besuche, bin ich immer zutiefst von Freude erfüllt, mit Mitgliedern der Kirche zusammenzukommen, die wie einst in der Mitte der Zeiten Heilige genannt werden. Durch die friedliche, liebevolle Atmosphäre, die ich stets unter ihnen verspüre, wird mir bewusst, dass ich mich in einem Zionspfahl befinde. Obwohl viele aus einer Familie stammen, die schon seit zwei oder mehr Generationen Mitglieder der Kirche sind, gibt es auch viele Neubekehrte. An sie richten wir erneut die freundlichen Worte des Apostel Paulus an die Epheser. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Als ich vor einigen Jahren im Büro für Öffentlichkeitsarbeit in Mexiko tätig war, wurden wir gebeten, an einer Talkshow im Radio teilzunehmen. In der Sendung ging es darum, die verschiedenen Religionen auf der Welt zu erklären und darüber zu sprechen. Zwei von uns wurden gebeten, die Kirche zu vertreten und auf etwaige Fragen zu antworten, die man während der Sendung an uns richtete. Nach einigen Beiträgen machte der Programmleiter die folgende Bemerkung: Heute Abend haben wir zwei Älteste der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bei uns. Nach einer kurzen Pause fragte er: Warum hat die Kirche einen so langen Namen? Warum verwenden Sie keinen kürzeren oder gängigeren Namen? Mein Mitarbeiter und ich freuten uns über diese großartige Frage und erklärten, dass der Name der Kirche nicht von Menschen ausgewählt worden war. Der Retter hatte ihn in diesen letzten Tagen durch einen Propheten verkünden lassen. Denn so soll meine Kirche in den letzten Tagen genannt werden, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Der Programmleiter erwiderte sogleich mit großem Respekt: Dann werden wir künftig sehr gern den vollen Namen nennen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie oft er den bedeutenden Namen der Kirche wiederholte, aber ich weiß noch, dass ein guter Geist herrschte, als wir nicht nur den Namen der Kirche erläuterten, sondern auch auf die Mitglieder der Kirche bezogen, die Heiligen der letzten Tage. Wir lesen im Neuen Testament, dass man die Mitglieder der Kirche Jesu Christi in Antiochia zum ersten Mal Christen nannte. Sie selbst nannten einander jedoch Heilige. Es muss sehr bewegend für sie gewesen sein, als der Apostel Paulus sie Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes nannte und sie als die berufenen Heiligen bezeichnete. In dem Maß, wie Mitglieder der Kirche nach dem Evangelium leben und dem Rat der Propheten folgen, werden sie nach und nach geheiligt, sogar ohne es selbst zu bemerken. Einfache Mitglieder der Kirche, die als Familie täglich beten, in den Schriften studieren, Genealogie betreiben und häufig ihre Zeit dem Dienst im Tempel widmen, werden zu Heiligen. Es sind diejenigen, die entschlossen sind, eine ewige Familie zu gründen. Es sind auch diejenigen, die sich trotz vieler Verpflichtungen die Zeit nehmen und Menschen retten, die sich von der Kirche entfernt haben, und sie auffordern, zum Tisch des Herrn zurückzukehren. Es sind die Brüder und Schwestern und älteren Ehepaare, die der Aufforderung Folge leisten, eine Vollzeitmission für den Herrn zu erfüllen. Ja, meine Brüder und Schwestern, sie werden in dem Maß zu Heiligen, wie sie dieses warme und wunderbare Gefühl entdecken, nämlich die Nächstenliebe, die reine Christusliebe. Auch lernen die Heiligen, die Mitglieder der Kirche, den Erlöser durch ihre Prüfungen und Bedrängnisse kennen. Vergessen wir nicht, dass selbst er alles erleiden musste. Und er wird den Tod auf sich nehmen, auf dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk binden. Und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Im Laufe der letzten Jahre habe ich erlebt, dass viele Menschen leiden mussten, auch viele der Heiligen. Wir beten ohne Unterlass für sie und erflehen die Hilfe des Herrn, dass ihr Glaube nicht schwach werde und sie geduldig weitergehen mögen. Für sie wiederholen wir die tröstlichen Worte des Propheten Jakob aus dem Buch Mormon. O denn, meine geliebten Brüder, kommt zum Herrn, dem Heiligen. Denkt daran, dass seine Pfade rechtschaffen sind. Siehe, der Weg für den Menschen ist schmal, aber er liegt geradlinig vor ihm, und der Hüter des Tores ist der Heilige Israels. Und er setzt dort keinen Knecht ein, und es gibt keinen anderen Weg als den durch das Tor. Denn er kann nicht getäuscht werden, denn der Herr Gott ist sein Name. Und wer anklopft, dem wird er öffnen. Es spielt keine Rolle, mit welchen Umständen, Prüfungen oder Schwierigkeiten wir konfrontiert sein mögen. Wenn wir die Lehre Christi und sein Sühnopfer verstehen, schenkt uns das Kraft und Frieden. Ja, Brüder und Schwestern, diese innere Ruhe, die aus dem Geist geboren wird, gibt der Herr den treuen Heiligen. Er nährt uns, indem er sagt: Frieden hinterlasse ich euch, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Seit vielen Jahren bin ich Zeuge dafür, wie treu die Mitglieder der Kirche sind, die Heiligen der letzten Tage, die mit Glauben an den Plan des himmlischen Vaters und an das Sühnopfer des Erretters Jesus Christus Bedrängnisse und Kummer tapfer und mit großer Tatkraft überwinden und so beharrlich den schmalen und geraden Weg zur Heiligung bestreiten. Mir fehlen die Worte, um angemessen zum Ausdruck zu bringen, wie dankbar ich für all die treuen Heiligen bin, die ich kennenlernen durfte, und wie sehr ich sie bewundere. Auch wenn unser Verständnis vom Evangelium nicht so tief sein mag wie unser Zeugnis von der Wahrheit, wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, werden wir in allen Prüfungen, Mühen und Bedrängnissen gestärkt werden. Diese Verheißung des Herrn an die Heiligen bedeutet nicht, dass wir vor Leiden und Prüfungen bewahrt bleiben, sondern dass wir durch sie gestärkt werden und wissen werden, dass es der Herr ist, der uns getragen hat. Meine lieben Brüder und Schwestern, welch ein Segen es doch ist, dass wir zu dieser Gemeinschaft der Heiligen der letzten Tage gehören dürfen. Welch ein Segen es doch ist, dass unser Zeugnis vom Erlöser in einer Reihe mit dem der Propheten aus alter und neuer Zeit steht. Ich bezeuge, dass unser Herr, der Heilige Israels, lebt und dass er seine Kirche, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, durch unseren geliebten Propheten Thomas S. Monson leitet. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Ich war gerade dabei, meine Ansprache für diese Konferenz vorzubereiten, als mich mein Vater unerwartet anrief und mir mitteilte, dass mein jüngerer Bruder an diesem Morgen im Schlaf gestorben war. Ich war bestürzt, er war erst 51 Jahre alt. Als ich so über ihn nachdachte, hatte ich das Gefühl, dass ich Ihnen einiges aus seinem Leben erzählen soll. Dies tue ich nun mit der Zustimmung seiner Familie. Früher war mein Bruder ein gut aussehender, freundlicher, junger Mann. Das Evangelium war sein Ein und Alles. Er erfüllte eine Mission und heiratete im Tempel. Die beiden bekamen einen Sohn und eine Tochter. Seine Zukunft war verheißungsvoll. Aber dann gab er einer Schwäche nach. Er gab seiner Genusssucht nach, was ihn seine Gesundheit, seine Ehe und die Mitgliedschaft in der Kirche kostete. Er zog weit von zu Hause fort. Mehr als 10 Jahre lang ging er seinem selbstzerstörerischen Verhalten nach. Aber der Heiland hatte ihn weder vergessen noch verlassen. Schließlich war er so verzweifelt, dass Demut in seine Seele Einzug hielt. Zorn, Rebellion und Kampfgeist legten sich allmählich. Wie der verlorene Sohn ging er in sich. Er wandte sich dem Erretter zu und machte sich auf den Weg zurück nach Hause. Er beschritt den Pfad der Umkehr. Es war nicht leicht. Nachdem er 12 Jahre lang der Kirche fern gewesen war, ließ er sich wieder taufen. Schließlich wurden die Segnungen des Priestertums und des Tempels wiederhergestellt. Er hatte Glück, dass er eine Frau fand, die bereit war, die aus seiner früheren Lebensweise resultierenden Gesundheitsschäden hinzunehmen, und sie wurden im Tempel aneinander gesiegelt. Sie bekamen 2 Kinder. Treu diente er einige Jahre lang in einer Bischofschaft. Mein Bruder starb am 7. März, einem Montagmorgen. Am Freitagabend zuvor war er mit seiner Frau im Tempel gewesen. Am Sonntagvormittag, dem Tag bevor er starb, hielt er den Unterricht in der Hohepriestergruppe. Er ging an diesem Abend zu Bett und wachte in diesem Leben nicht wieder auf. Doch er wird bei der Auferstehung der Gerechten hervorkommen. Ich bin dankbar für das Wunder des Sühnopfers, das im Leben meines Bruders wirksam wurde. Das Sühnopfer des Erlösers steht jedem von uns jederzeit zur Verfügung. Durch die Umkehr können wir darauf zurückgreifen. Wenn wir umkehren, gestattet uns der Herr, die Fehler der Vergangenheit hinter uns zu lassen. Siehe, wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran erkennen. Siehe, er wird sie bekennen und von ihnen lassen. Wir alle kennen jemanden, der sich in seinem Leben mit schwierigen Herausforderungen herumschlägt. Jemanden, der in die Irre gegangen oder ins Schwanken geraten ist. Es könnte ein Freund oder eine Freundin, jemand aus der Familie, Vater, Mutter oder Kind oder ein Ehepartner sein. Oder sogar sie selbst. Zu all diesen spreche ich, ja auch zu ihnen. Ich spreche vom Wunder des Sühnopfers. Der Messias ist gekommen, um die Menschen vom Fall Adams zu erlösen. Alles im Evangelium Jesu Christi deutet auf das sühnende Opfer des Messias, des Sohnes Gottes hin. Der Erlösungsplan konnte ohne ein Sühnopfer nicht zustande gebracht werden. Darum sühnt Gott selbst für die Sünden der Welt, um den Plan der Barmherzigkeit zu Wege zu bringen, um die Forderung der Gerechtigkeit zu befriedigen, auf dass Gott ein vollkommener, gerechter Gott sei und auch ein barmherziger Gott. Das sühnende Opfer musste vom Sohn Gottes gebracht werden, der selbst ohne Sünde ist. Denn kein gefallener Mensch konnte für seine eigenen Sünden sühnen. Das Sühnopfer muss unbegrenzt und ewig sein. Es muss alle Menschen erreichen, und zwar in alle Ewigkeit. Der Erretter sühnte durch sein Leiden und seinen Tod für die Sünden aller Menschen. Sein Sühnopfer begann im Garten Gethsemane, wurde am Kreuz fortgeführt und fand seinen Höhepunkt in der Auferstehung. Ja, so wird er hingeführt, gekreuzigt und getötet werden, und das Fleisch wird selbst dem Tod untertan. Der Wille des Sohnes wird im Willen des Vaters verschlungen. Durch sein Sühnopfer machte er seine Seele zu einem Opfer für Sünde. Als der einzig gezeugte Sohn Gottes erbte er die Macht über den Tod des Körpers. So konnte er sein Leben erhalten, als er mehr als ein Mensch ertragen kann, erlitt, ohne daran zu sterben. Denn siehe, Blut kam aus jeder Pore, so groß war sein Schmerz wegen der Schlechtigkeit und der Gräuel seines Volkes. Er zahlte nicht nur den Preis für die Sünden aller Menschen, sondern er nahm auch die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich. Außerdem nahm er ihre Schwächen auf sich, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Der Heiland spürte das Gewicht der Schmerzen der ganzen Menschheit, den Schmerz der Sünde und des Leidens. Gewiss hat er unsere Schmerzen getragen und unsere Leiden auf sich geladen. Durch sein Sühnopfer heilt er nicht nur den Übertreter, er heilt auch den Unschuldigen, der wegen dessen Übertretungen leidet. Wenn ein Mensch, der unschuldig ist, an das Sühnopfer des Erlösers glaubt und dem Übertreter vergibt, können beide geheilt werden. Es gibt Zeiten, in denen wir alle uns von Schuldgefühlen befreien müssen, die von Fehlern und Sünden herrühren. Wenn wir umkehren, entfernt der Erretter die Schuld aus unserer Seele. Durch sein Sühnopfer werden uns unsere Sünden vergeben. Mit Ausnahme der Sünden, die ins Verderben führen, ist das Sühnopfer unter den Bedingungen der Umkehr für jeden wirksam, und zwar jederzeit und ungeachtet der Größe der Sünde. Aus seiner grenzenlosen Liebe heraus lädt Jesus Christus uns zur Umkehr ein, damit wir nicht die volle Last unserer eigenen Sünden tragen müssen. Ich zitiere: Kehre um, sonst werden deine Leiden schmerzlich. Wie schmerzlich, das weißt du nicht. Wie außerordentlich, das weißt du nicht. Ja, wie schwer zu ertragen, das weißt du nicht. Denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie leiden, so wie ich. Und dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Der Erlöser bietet allen Heilung an, die unter der Sünde leiden. Ich zitiere: Wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Jesus Christus ist der große Heiler für unsere Seele. Abgesehen von den Sünden, die ins Verderben führen, gibt es keine Sünde oder Übertretung, keinen Schmerz und kein Leiden, für die die heilende Macht seines Sühnopfers nicht wirksam wäre. Wenn wir sündigen, redet der Satan uns ein, wir seien verloren. Im Gegensatz dazu bietet der Erlöser Errettung für alle, auch Ihnen und mir, und zwar ungeachtet dessen, was wir getan haben. Gibt es, wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, etwas, was Sie ändern müssen? Haben Sie Fehler gemacht, die noch bereinigt werden müssen? Wenn Sie unter Schuldgefühlen leiden, Gewissensbisse haben, verbittert oder zornig sind, so lade ich Sie ein, sich Erleichterung zu verschaffen. Kehren Sie um und lassen Sie von Ihren Sünden. Bitten Sie dann Gott um Vergebung. Bitten Sie diejenigen, denen Sie Unrecht getan haben, Ihnen zu vergeben. Vergeben Sie denen, die Ihnen Unrecht getan haben. Vergeben Sie sich selbst. Gehen Sie bei Bedarf zum Bischof. Er ist des Herrn Bote für Barmherzigkeit. Er wird Ihnen bei Ihren Bemühungen, rein zu werden, helfen. Vertiefen Sie sich ins Gebet und in das Schriftstudium. Dabei werden Sie den heiligenden Einfluss des Geistes verspüren. Der Erretter hat gesagt: Heiligt euch. Ja, macht euer Herz rein und säubert eure Hände und eure Füße vor mir, damit ich euch reinigen kann. Wenn wir durch die Macht seines Sühnopfers reingemacht sind, wird der Heiland unser Fürsprecher beim Vater sein und bitten: Vater, sieh die Leiden und den Tod dessen, der keine Sünde getan hat, an dem du Wohlgefallen gehabt hast. Sieh das Blut deines Sohnes, das vergossen wurde, das Blut dessen, den du hingegeben hast, damit du selbst verherrlicht werdest. Darum, Vater, verschone diese meine Brüder, die an meinen Namen glauben, auf dass sie zu mir kommen können und immerwährendes Leben haben. Uns allen wurde die Gabe der sittlichen Entscheidungsfreiheit gewährt. Die Menschen sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen durch den großen Mittler für alle Menschen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen, gemäß der Macht des Teufels. Vor Jahren nutzte mein Bruder seine Entscheidungsfreiheit und entschied sich für ein Leben, das ihn seine Gesundheit, seine Familie und die Mitgliedschaft in der Kirche kostete. Jahre später nutzte er die gleiche Entscheidungsfreiheit, als er beschloss, umzukehren, sein Leben nach den Lehren des Heilands auszurichten und durch die Macht des Sühnopfers buchstäblich von Neuem geboren zu werden. Ich gebe Zeugnis vom Wunder des Sühnopfers. Ich habe seine heilende Macht im Leben meines Bruders gesehen und ich habe sie auch in meinem eigenen Leben verspürt. Die heilende und erlösende Macht des Sühnopfers steht jedem von uns jederzeit zur Verfügung. Ich bezeuge, dass Jesus der Messias ist, der Heiler unserer Seele. Ich bete darum, dass wir alle der Einladung des Erlösers Folge leisten. Wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Im Namen Jesu Christi. Amen.
I have been so moved by
es hat mich sehr bewegt, was ich heute an Musik gehört habe und an Worten. Ich hoffe, dass ich überhaupt sprechen kann. Bevor Präsident Brigham Young im Winter 1846 Nauvoo verließ, träumte er von einem Engel, der irgendwo im Westen auf einer kegelförmigen Erhebung stand und auf das darunterliegende Tal deutete. Als er etwa 18 Monate später das Salzseetal betrat, sah er oberhalb des Ortes, wo wir jetzt versammelt sind, genau den Bergkegel, den er in der Vision gesehen hatte. Wie schon oft von diesem Rednerpult erzählt wurde, führte Brigham Young eine Handvoll Führer auf diesen Bergkegel und nannte ihn Ensign Peak. Dieser Name hatte für diese neuzeitlichen Israeliten religiöse Bedeutung, denn er erinnerte sie daran, dass der Prophet Jesaja 2500 Jahre zuvor verkündet hatte, dass am Ende der Tage der Berg mit dem Haus des Herrn fest gegründet steht als höchster der Berge und der Herr dort für die Völker ein Zeichen aufstellt. Die Brüder sahen die Prophezeiung in diesem Augenblick der Geschichte teilweise erfüllt und wollten ein wie auch immer geartetes Banner hissen, um die Vorstellung von einem Zeichen für die Völker Wirklichkeit werden zu lassen. Elder Heber C. Kimball zog ein gelbes Taschentuch hervor. Bruder Brigham befestigte es an einem Spazierstock, den Elder Willard Richards bei sich trug, und stellte die improvisierte Flagge auf. Er erklärte das Tal des großen Salzsees und die umliegenden Berge zu dem verheißenen Ort, von dem in den letzten Tagen das Wort des Herrn ausgehen solle. Brüder und Schwestern, mit dieser Generalkonferenz und all den anderen halbjährlichen Konferenzen wird die damalige Erklärung an die Welt fortgeführt. Ich bezeuge, dass die Versammlungen der vergangenen zwei Tage ein weiterer Beweis dafür sind, dass Zions Banner enthüllt ist, wie es in unserem Kirchenlied heißt. Es ist kein Zufall, dass die englische Version unserer Generalkonferenzansprachen in einer Zeitschrift veröffentlicht wird, die den einfachen Namen Ensign, also Flagge, trägt. Da sich unsere Konferenz nun dem Ende zuneigt, bitte ich Sie, in den folgenden Tagen nicht nur über die Botschaften, die Sie gehört haben, nachzudenken, sondern auch darüber, wie einzigartig die Generalkonferenz an sich ist. Was solche Konferenzen für uns als Heilige der letzten Tage bedeuten und was wir der Welt darüber mitteilen möchten. Wir bezeugen jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk, dass der Rat, den sie gehört haben, in unserer Zeit und unseren Tagen unter der Führung des Heiligen Geistes der Wille des Herrn, der Sinn des Herrn, die Stimme des Herrn und die Macht Gottes zur Errettung ist und dass er in diesen letzten Tagen spricht. Vielleicht wissen Sie schon, wenn nicht, sage ich es Ihnen jetzt, dass mit wenigen Ausnahmen niemandem, der hier spricht, ein Thema vorgegeben wird. Jeder muss fasten und beten, studieren und suchen, beginnen und innehalten und wieder beginnen, bis er davon überzeugt ist, dass er für diese Konferenz, für diese Zeit ein Thema gefunden hat, dass er nach dem Willen des Herrn behandeln soll, ungeachtet persönlicher Wünsche und eigener Vorlieben. Alle Männer und Frauen, die Sie in den vergangenen 10 Stunden der Generalkonferenz gehört haben, haben sich bemüht, dieser Eingebung gerecht zu werden. Jeder hat Tränen vergossen, sich den Kopf zerbrochen und ernstlich die Führung des Herrn gesucht, damit dieser seine Gedanken und Formulierungen lenken möge. Und genauso wie Brigham Young einen Engel über diesem Versammlungsort stehen sah, sehe ich Engel an dieser Stelle stehen. Meine Brüder und Schwestern, den führenden Amtsträgern der Kirche ist dieser Vergleich sicher unangenehm, aber ich sehe sie so. Irdische Boten mit engelhaften Botschaften. Männer und Frauen, die all die körperlichen, finanziellen und familiären Schwierigkeiten haben, wie wir alle, die aber ihr Leben voll Glauben der Berufung weihen, die ihnen übertragen wurde, und der Pflicht, Gottes Wort zu predigen und nicht ihr eigenes. Betrachten Sie die Vielfalt der Botschaften, die Sie hören, als umso größeres Wunder, da sie nicht aufeinander abgestimmt wurden, außer durch Weisung vom Himmel. Warum sollten sie auch nicht vielfältig sein? Die meisten unserer Zuhörer, sei es hier oder anderswo auf der Welt, sind Mitglieder der Kirche. Dank erstaunlicher neuer Kommunikationsmittel wächst jedoch bei unseren Konferenzen die Anzahl der Zuhörer, die der Kirche nicht oder noch nicht angehören, stetig. Wir müssen also zu denjenigen sprechen, die uns sehr gut kennen, aber auch zu denjenigen, die uns überhaupt nicht kennen. Allein innerhalb der Kirche müssen wir zu den Kindern, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, den Menschen mittleren und fortgeschrittenen Alters sprechen. Wir müssen zu Familien, Eltern und Kindern, die in der Heimat leben, sprechen, aber ebenso zu den Unverheirateten, Kinderlosen und denen, die vielleicht fernab der Heimat sind. Im Laufe einer Generalkonferenz betonen wir immer die ewigen Wahrheiten, Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe und verkündigen Christus als den Gekreuzigten, auch wenn wir gerade heraus konkrete sittliche Fragen der heutigen Zeit ansprechen. In den Heiligen Schriften wird uns geboten, nichts als nur Umkehr zu dieser Generation zu sprechen, während wir gleichzeitig eine frohe Botschaft bringen und alle heilen sollen, deren Herz zerbrochen ist. Welche Form sie auch haben mögen, diese Konferenzansprachen verkünden den Gefangenen die Entlassung und erklären den unergründlichen Reichtum Christi. Die Themenvielfalt der Ansprachen legt die Vermutung nahe, dass für jeden etwas dabei ist. Ich glaube, Präsident Harold B. Lee hat dies vor Jahren auf den Punkt gebracht, als er sagte, offenbar ist das Evangelium dazu da, den Bedrängten Erleichterung zu verschaffen und diejenigen in Bedrängnis zu bringen, die es sich zu leicht machen. Uns ist immer daran gelegen, unsere Botschaften bei der Generalkonferenz so großherzig und einladend vorzutragen, wie Christus es seinerzeit getan hat. Dabei vergessen wir aber auch nicht, dass mit seinen Botschaften stets die Aufforderung mitschwang, ihm zu folgen. Die berühmteste Predigt, die je gehalten wurde, leitete Jesus damit ein, dass er wunderbar gütige Segensworte sprach, die jeder von uns gern für sich beansprucht, verheißene Segnungen für diejenigen, die arm vor Gott sind und ein reines Herz haben, die Frieden stiften und keine Gewalt anwenden. Wie erbaulich sind doch diese Seligpreisungen und wie wohltuend für die Seele. Sie sind ja auch wahr. Aber in derselben Predigt zeigte der Heiland auch auf, wie außerordentlich eng der Weg des Friedensstifters und desjenigen, der ein reines Herz hat, sein muss. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten, bemerkte er. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und ebenso, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Je steiler der Weg ansteigt, den der Jünger beschreiten muss, desto enger wird offenbar der Pfad, bis wir mit weichen Knien am Höhepunkt der Predigt anlangen, der da lautet, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Davon sprach Elder Christofferson. Die Ergebenheit, die einem anfangs in der Tiefebene so leicht fiel, wird auf dem Gipfel, den ein wahrer Jünger erklimmen muss, äußerst mühselig und anspruchsvoll. Wer glaubt, man könne nach der Gotteslehre Jesu gar nichts falsch machen, hat eindeutig das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen. Nein, wenn es darum geht, ein Jünger zu sein, ist die Kirche kein Schnellrestaurant. Es ist nicht immer alles nach unserem Geschmack. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus der Messias ist und dass die Errettung nur auf seine Weise zustande kommen kann. Wir müssen bei der Generalkonferenz also ebenso strenge wie besänftigende Worte finden. Daher möchte ich Ihnen versichern, wenn wir heikle Themen ansprechen, ist uns schon klar, dass nicht jeder Pornografie anschaut, sich vor der Ehe drückt oder eine verbotene sexuelle Beziehung führt. Wir wissen, dass nicht jeder den Sabbat entweiht, falsch gegen seinen Nächsten aussagt oder seinen Ehepartner misshandelt. Wir wissen, dass die meisten unserer Zuhörer sich nicht in dieser Weise schuldig machen. Und doch sind wir feierlich verpflichtet, diejenigen zu warnen, die so etwas tun, wo auch immer in der Welt sie sich befinden mögen. Wenn Sie also versuchen, Ihr Bestes zu geben, wenn Sie sich zum Beispiel weiter bemühen, mitten in dem Durcheinander, das manchmal in einem Haus voller kleiner Irrer herrscht, den Familienabend abzuhalten, dann geben Sie sich selbst gute Noten. Wenn wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, und schenken Sie einem anderen Beachtung, bei dem Sie vielleicht noch Defizite haben. Wenn wir durch den Geist lehren,
and you listen by the Spirit,
und Sie durch den Geist zuhören, wird die eine oder andere Ansprache auf Ihre Situation zutreffen und wie ein prophetisches, persönliches Sendschreiben sein, das speziell für Sie bestimmt ist. Brüder und Schwestern, bei der Generalkonferenz vereinen wir unser Zeugnis mit den anderen Zeugnissen, die zu vernehmen sein werden. Denn Gott wird sich auf die eine oder andere Weise Gehör verschaffen. Ich habe euch ausgesandt, Zeugnis zu geben und die Menschen zu warnen, sprach der Erretter zu seinen Propheten. Denn nach eurem Zeugnis kommt das Zeugnis von Erdbeben, von Donnern, Blitzen und Unwettern und die Stimme von Meereswogen, die sich über ihre Grenzen hinaus erheben werden. Und Engel werden die Posaune Gottes ertönen lassen und mit lauter Stimme rufen. Die sterblichen Engel, die an dieses Rednerpult treten, haben jeder auf seine Weise die Posaune Gottes ertönen lassen. Jede Predigt ist per Definition stets sowohl Zeugnis als auch Warnung. So legt in den letzten Tagen auch die Natur selbst Zeugnis ab, voller Liebe und warnt. In wenigen Augenblicken kommt Präsident Thomas S. Monson zum Rednerpult, um diese Konferenz zu schließen. Erlauben Sie mir, etwas persönlich über diesen guten Mann zu sagen, den dienstältesten Apostel und den Propheten für die Zeit, in der wir leben. In Anbetracht der Verantwortung, auf die ich hingewiesen habe, führt ein Prophet offensichtlich kein leichtes Leben. Und das Leben von Präsident Monson ist nicht leicht. Davon hat er gestern Abend ganz besonders in der Priestertumsversammlung gesprochen. Als er mit 36 Jahren zum Apostel berufen wurde, waren seine Kinder 12, 9 und 4 Jahre alt. Schwester Monson und die Kinder haben ihren Ehemann und Vater vor nunmehr über 50 Jahren der Kirche und den damit verbundenen Pflichten überlassen. Sie haben die Krankheiten und Anforderungen, die Schrammen und Kratzer des Lebens, die jeder davonträgt, ertragen. Und zweifellos liegt einiges davon noch vor ihnen. Doch von alledem lässt Präsident Monson sich nicht die Laune verderben. Er lässt sich durch nichts unterkriegen. Sein Glaube und sein Durchhaltevermögen sind bemerkenswert und ungewöhnlich. Präsident, im Namen der gesamten Versammlung, die wir sehen und die wir nicht sehen, sage ich Ihnen, wir lieben Sie und ehren Sie. Der Einsatz, den Sie bringen, ist für uns alle beispielhaft. Danke, dass Sie uns führen. 14 weitere Männer, die das Apostelamt tragen, sowie weitere Brüder und Schwestern auf diesem Podium, diejenigen, die vor uns im Saal sitzen und die Scharen, die überall auf der Welt zusammengekommen sind, lieben und unterstützen Sie und stehen in diesem Werk an Ihrer Seite. Wir werden Ihnen die Last erleichtern, wie wir nur können. Sie sind einer dieser engelsgleichen Boten, die schon vor Grundlegung der Welt berufen wurden, das Banner des Evangeliums Jesu Christi vor aller Welt hochzuhalten. Das gelingt Ihnen ganz hervorragend. Ich lege Zeugnis ab von dem Evangelium, das wir verkünden, und der Errettung, die es herbeiführt, und von dem, der es uns gibt. Das bezeuge ich, herrlichen Namen, ja, dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
As we conclude the conference,
zum Schluss dieser Konferenz danken wir dem Tabernakelchor, dem gemischten Chor der BYU Idaho und dem Priestertumschor der Institute in Ogden und Logan sowie ihren Dirigenten und Organisten für die schöne und inspirierende Musik. Wir danken auch allen, die auf irgendeine Weise bei dieser Konferenz mitgewirkt haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser geliebter Prophet, Präsident Thomas S. Monson. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Schlusslied »Mehr Heiligkeit gib mir«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Kent D. Watson von den 70ern.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, mein Herz ist übervoll. Wir nähern uns nun dem Ende dieser Konferenz. Wir haben den Geist des Herrn in reichem Maße verspürt. Ich bedanke mich in meinem Namen und im Namen aller Mitglieder der Kirche, bei jedem der Mitwirkenden, auch bei denen, die ein Gebet gesprochen haben. Mögen uns die Botschaften, die wir vernommen haben, noch lange im Gedächtnis bleiben. Und mögen wir diese Botschaften, wenn sie uns dann schriftlich in den Zeitschriften Endzeit und Jahona vorliegen, lesen und studieren. Wieder einmal war die Musik in sämtlichen Versammlungen ausgezeichnet. Ich möchte von Herzen all denen danken, die bereit waren, uns an ihren Talenten teilhaben zu lassen. Es hat uns berührt und inspiriert. Wir haben, indem wir die Hand gehoben haben, Brüder bestätigt, die bei dieser Konferenz in ein neues Amt berufen wurden. Sie sollen wissen, dass wir uns darauf freuen, mit ihnen in der Sache des Herrn zusammenzuarbeiten. Ich bedanke mich bei meinen treuen Ratgebern, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, die ich sehr liebe. Es sind kluge, einsichtige Männer. Was sie leisten, ist unschätzbar. Ebenso schätze und unterstütze ich meine Brüder im Kollegium der 12 Apostel. Sie leisten viel und haben sich dem Werk voll und ganz verschrieben. Ich fühle mich auch den 70ern und den Mitgliedern der präsidierenden Bischofschaft sehr verbunden. Viele Herausforderungen stellen sich uns in der heutigen Zeit, aber ich versichere Ihnen, dass unser Vater im Himmel auf uns Acht gibt. Er liebt einen jeden von uns und wird uns, die wir ihn im Gebet suchen und uns bemühen, seine Gebote zu halten, segnen. Unsere Kirche gibt es auf der ganzen Welt. Unsere Mitglieder sind überall auf der Welt zu finden. Mögen wir in unserem Heimatland ein guter Staatsbürger und an unserem Wohnort ein guter Nachbar sein, der auf Andersgläubige ebenso zugeht wie auf seine Glaubensbrüder. Mögen wir, wo auch immer wir uns aufhalten und was auch immer wir tun, beispielhaft Ehrlichkeit und Redlichkeit verkörpern. Ich danke Ihnen, Brüder und Schwestern, dass Sie für mich beten und für alle Generalautoritäten der Kirche. Wir sind für Sie und für alles, was Sie unternehmen, um das Werk des Herrn voranzubringen, zutiefst dankbar. Mögen Sie sicher zu Hause ankommen. Möge der Segen des Himmels auf einem jeden von Ihnen ruhen. Bevor wir nun heute auseinandergehen, möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich den Erlöser liebe und das herrliche Sühnopfer, das er für uns gebracht hat. In 3 Wochen wird die gesamte Christenheit Ostern feiern. Ich glaube, niemand kann die Bedeutung dessen, was Christus für uns in Gethsemane getan hat, vollständig erfassen. Doch jeden Tag meines Lebens bin ich dankbar für das uns vollbrachte Sühnopfer. Im letzten Moment hätte er noch zurückschrecken können, doch er tat es nicht. Er ist unter alles hinabgestiegen, damit er alles erretten konnte. Damit schenkte er uns ein Leben, das über das Erdendasein hinausgeht. Er befreite uns vom Fall Adams. Aus tiefster Seele bin ich ihm dankbar. Er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Er hat uns gezeigt, wie wir sterben sollen. Er hat unsere Errettung sichergestellt. Zum Abschluss möchte ich Ihnen ein paar rührende Worte mitgeben, die Emily Harris verfasst hat. Sie beschreiben sehr gut, was ich jetzt, da Ostern naht, empfinde. Das Tuch, mit dem einst er umhüllt war, ist leer. Da liegt es, so frisch und so weiß und so rein. Der Eingang ist offen. Der Stein, er ist fort. Und fast kann ich Engel Lob preisen ihn hören.
Ein Tuch hält ihn nicht, ein Stein hält ihn nicht. Es hallen die Worte durchs leere Felsengemach, er ist nicht hier. Das Tuch, mit dem einst er umhüllt war, ist leer. Da liegt es, so frisch und so weiß und so rein. Und, o Halleluja, es ist leer. Seien Sie gesegnet, meine Brüder und Schwestern, im Namen Jesu Christi, unseres Erlösers. Amen.
Our dearest Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, am Ende dieser herrlichen Konferenz, drücken wir uns dir gegenüber, drücken wir dir unsere Liebe und Dankbarkeit aus. Wir sind dir dankbar für deinen Sohn. Wir danken dir, Vater, für die Wiederherstellung des Evangeliums. Wir danken dir für den Propheten. Wir bitten dich, Präsident Monson und seine Frau zu segnen, die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Wir sind dankbar, dass der Beistand bei uns ist und bitten dich, dass wir die Botschaften, die wir heute und bei dieser Konferenz gehört haben, wo auch immer wir wohnen und dienen, hinaustragen, damit wir einander stärken können und das Evangelium verkündigen und für die Bedürftigen sorgen. Besonders bitten wir für die, die dich in dieser Zeit brauchen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dies war eine Übertragung von der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.